Aber wenn du Trump zuschaust, wie der über die Bühne geht, wie der die Flagge umarmt und küsst, so, das ist alles sehr, sehr skurril. Aber es ist großartiges Fernsehen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwo in Iowa sitzt oder in North Dakota oder von mir aus auch in einem Suburb von New York City und sagst dir, was machen wir heute Abend, Schatz? Und du sagst, wollen wir noch mal irgendwas auf Netflix schauen? Oder gehen wir zu der Trump-Veranstaltung mit 25.000 Leuten, wo lauter Hardcore-Mager, Make America Great-Leute da sind. Da ist eine Energie da, die kriegst du sonst auf einem einem Jay-Z-Konzert. Insofern, das ist wirklich ein unheimlich hoher Entertainment-Faktor und deshalb verstehe ich auch, warum nicht nur CNN und Fox, sondern im Endeffekt alle anderen Nachrichtensender auch Trump jeden Tag live schalten. Und noch einen letzten Punkt dazu. Ich finde es auch richtig, dass sie ihn live schalten, weil in der Krise wollen Leute natürlich auch vom Präsidenten hören. Genauso wie Leute auch zuschauen, wenn die Kanzlerin vor die Nation tritt. Wir wollen wissen, was da draußen los ist, insbesondere wenn wir so verunsichert sind. Ich glaube nur, dass die Medien einen deutlich besseren Job machen sollten, wirklich ein Fact-Checking auch drüber zu legen und zu schauen, ist es auch irgendwo wahrheitsgetreu, was Trump dort sagt.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir sind immer noch in Corona Times. Wir nutzen die Remote-Technik, sind zusammen in einem Hangout mit Julius Vandela in Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und mein Podcast-Partner Christoph Magnussen ist in Hamburg Eimsbüttel,
in, richtig? Ja, ist das Eimsbüttel hier, das Blackboard-Studio? Ist das schon Eimsbüttel? Ich glaube, ist ja egal.
Ich nenne es Eimsbüttel, ich bin in Winterhude und ich freue mich, euch beide heute Morgen bei mir zu wissen, bei mir zu haben. Und die Idee für diese Folge ist von Julius gekommen. Wir haben ihn schon mal bei uns als Gast im Podcast gehabt. Bin ein großer Fan von ihm, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer. Und auch wenn du schon mal da warst, Julius, erzähl uns erstmal, wir fangen eigentlich immer die Corona-Folgen an mit, wie geht es dir gerade? Weil das fragt man sich heute, wie geht's dir?
Du, um ehrlich zu sein, es geht mir echt gut. Niemand im direkten Umfeld ist zumindest von den Krankheitssymptomen betroffen. Alle sind natürlich irgendwo disruptiert, aber so hart es ist und so hart die Schicksale von ganz vielen Leuten sind, nicht nur gesundheitlicher Natur, aber natürlich auch, was die wirtschaftlichen Konsequenzen für ganz viele auch im direkten Umkreis sind. Es hat natürlich auch den einen oder anderen Vorzug, so wie viel Zeit wir plötzlich zu Hause verbringen, wie viel Zeit wir in den letzten Wochen im Garten waren. Das sind einfach auch unheimlich viele schöne Momente, die da nicht abhanden gehen sollten. Insofern, so hart es ist, sowohl, wie gesagt, gesundheitlich für ganz viele, als auch wirtschaftlich, die wirklich viele unheimlich hart getroffen sind, kann ich dem Ganzen auch sehr, sehr viel Gutes abgewinnen.
Ja, und wie schnell wir eine Podcast-Folge organisieren können.
Ja, ja, nicht wochenlang planen, sondern. Ja, vielleicht sollte man sagen, einmal nochmal, dass wir hier im wir nennen es unserem Ghetto-Podcast-Setup aufnehmen. Das heißt, jeder nimmt mit seinem Telefon auf. Also, wer das Gefühl hat, er will einen Podcast starten, spart euch jetzt momentan den Kauf zu den teuren Geräten. Die gibt es sowieso nicht zu kaufen im Moment. Die sind alle echt gut wegverkauft. Give it a try. Ich fand das sehr spannend, als Michael dann schrieb, dass du dich gemeldet hast, beziehungsweise ich habe es dann in den Mails gesehen. Ich sehe es ja immer ein bisschen später. Weil ich auch dachte, du hast einfach nochmal einen ganz besonderen Blick auf die politische Situation und Lage USA, Europa und hier. Und wie Michael gerade schon sagte, vielleicht gibst du für die, die deine Folge noch nicht ganz gehört haben, einmal einen ganz kurzen Überblick, wer du eigentlich bist und warum dich das in die Lage versetzt, das vielleicht mal einzuschätzen und zu kommentieren.
Gerne. Ich verfolge seit Jahren die amerikanische Politik, die deutsche Politik unheimlich intensiv und auch mit großer Zuneigung, mit einer unheimlich großen Passion. Der Hintergrund war der, dass ich 2008 meinen Start in die Politik bekommen habe, sogar 2007, damals als Barack Obama seine Kandidatur angekündigt hat. Ich habe für die erste Obama-Kampagne knapp 18 Monate gearbeitet, was natürlich ein unfassbarer Ritt war in dieser Kandidatur in komplett anderen Zeiten, aber für einen den wahrscheinlich interessantesten Kandidaten Wahlkampf machen zu können. Michael, du hast über ihn geschrieben, du hast unheimlich viel darüber auch kommentiert. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie einen Zugang zu dieser Kampagne und auch dieser Zeit von Barack Obama von damals noch. Ich habe dann in verschiedenen Bundestagswahlkämpfen gearbeitet, Landtagswahlkämpfen in Deutschland, europäischen Wahlkämpfen gearbeitet und bin dann 2012 wieder zurückgekommen in den 2012er Wahlkampf zwischen Barack Obama und Mitt Romney damals und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Kampagnen- und Strategieberater. Lebe jetzt hier in Berlin und wie gesagt, schaue mir weiterhin natürlich nicht nur die politische Kommunikation an, sondern wirklich auch die Hintergründe und vor allem auch die Konsequenzen und Implikationen, die nicht nur Wahlkämpfe an sich mit sich bringen, aber vor allem eben auch diese Corona-Krise. Und den letzten Satz, den ich noch dazu sage, ich finde, es gibt so ein zentrales Mantra, das mir von der 2008-Wahl immer schon klar war. Und das ist, Elections have consequences. Bei Wahlen wird wirklich meistens eine wirkliche Richtungsänderung oder Richtungsentscheidung mit sich getragen. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt diesen 2020er Wahlkampf anschauen, dann merken wir wirklich Trump gegen Biden. Da steht unheimlich viel auf dem Spiel. Genauso wie wir sehen, wie 2016 wirklich weitreichende Implikationen hatte zwischen Clinton und Trump. Insofern, es geht um echt viel und deshalb freue ich mich, dass ich mit euch darüber sprechen kann.
Wenn jetzt für die, die in den USA nicht so involviert sind, außer dass sie die Headlines lesen, weil die Welt wieder schreibt New York oder auf YouTube schreibt New York im Ausnahmezustand und geht unter und das Ende steht bevor, gib doch mal einmal ganz kurz einen Überblick Situation USA. Und Situation Deutschland, also dein
Gerne. Ich finde es total interessant, ich war am Anfang des Jahres dort. Für diejenigen, die nicht so tief folgen, in den USA läuft der Wahlkampf, die Primary, die Vorwahlen, die haben angefangen. Und die erste Vorwahl ist immer in Iowa, also ganz winzigen Staat, mitten im mittleren Westen. Und ich bin rübergeflogen, um mir einfach alle Kandidaten anzuschauen, mit möglichst vielen Leuten aus den Kampagnenteams zu sprechen. Damals waren noch Bernie Sanders im Rennen, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg und natürlich auch Joe Biden. Und das Interessante war, in dieser Woche, in der ich dort war, war auch Trump in Iowa und hat eine riesige Trump-Veranstaltung gemacht. Und insofern war es echt spannend, nicht nur die ganzen Demokraten zu sehen, sondern wirklich auch mal dabei zu sein, wenn Trump dort vor seinen ganzen Anhängern spricht. Da können wir, wenn ihr möchtet, später auch gerne nochmal drauf eingehen. Aber
ja, gerne.
Corona war schon damals Thema, zumindest in der Peripherie, als dass ich noch versucht habe, am Flughafen in Frankfurt Masken zu kaufen und die schon ausverkauft waren. Ich bin dann in JFK in New York gelandet, um umzusteigen nach Iowa. Und da war es schon wirklich faszinierend, dass eben gleichzeitig Flüge aus China gelandet sind, wo wirklich jeder eine Maske auf hatte und wir Europäer wirklich alle komplett blank dort standen. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückdenkt und auch irgendwie irgendwas über diese über die Ansteckungsketten nachvollziehen kann, allein schon dadurch, dass dort über mehrere Stunden bei der Einreise Tausende von Leuten in der Ankunftshalle nebeneinander standen, während sie ihre Pässe kontrolliert hatten, aus allen unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich glaube, das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, um Gottes Willen, wenn es so schlimm ist, wie manche jetzt schon prognostizieren, dann kann es echt heftig werden. Interessanterweise dann, so in diesem Januar, Februar, on the campaign trail in Iowa, da hat wirklich kaum jemand über Covid oder Corona gesprochen. Da ging es eigentlich nur um den normalen Betrieb. Und die einzigen Themen, die wirklich, nochmal, das ist im Februar so, die einzigen Themen, die wirklich noch relevant waren, war, wie stark ist die Wirtschaft? Trump, der immer wieder wiederholt hat, wir haben die stärkste Wirtschaft aller Zeiten, die größte Ökonomie aller Zeiten, die Arbeitslosenzahlen sind so unfassbar niedrig. Das war so der Kern vom Kern seiner Kampagne und alle Demokraten haben sich nur gefragt, so wie können wir Trump irgendwie stoppen, vor allem mit dieser unfassbaren Wirtschaft. Und jetzt fast forward 2,5 Monate. Meine Güte, Arbeitslosenzahlen, 22 Millionen Leute sind arbeitslos in den USA. In Deutschland sehen wir so die ersten Anzeichen davon, dass wir auch hier in eine Rezession bzw. eventuell in eine Depression reinkommen. Insofern, die Fundamentals dieser Wirtschaft und vor allem des Wahlkampfs, die haben sich so wahnsinnig schnell fundamental verändert, dass es wirklich eine komplett neue Dynamik ist. Und da muss ich einfach sagen, so in diesen 2 Monaten von damals zu heute hat sich, wie gesagt, alles verändert.
Mhm. Michael hatte das mal deutlich gesagt im Corona Situation Room, die Opposition gewinnt in solchen, die Opposition kann in solchen Phasen nicht gewinnen, die Exekutive gewinnt. Da war Michael von Anfang an super deutlich und in der Woche drauf hatte Trump Zusprüche von 60%, wo wir natürlich aus unserer Bubble drauf geguckt haben und gesagt haben, sorry, wie geht das? Jemand, der das erst leugnet und dann damit fährt, Das wäre ein Phänomen, da würde ich gerne später noch mit einsteigen. Michael, sorry, du wolltest gerade...
Alles gut. Vielleicht müssen wir mal so einmal uns melden, dass wir uns nicht, weil wir haben ja so eine Mikroverstimmung. Stimmt, ja. Ich würde gerne einmal noch zurückgehen in diese Zeit, auch in diese Argumentation, wie du die beurteilst. Es gibt ja noch viele Leute, die sagen, dieser wirtschaftliche Erfolg ist einer, der wahnsinnig auf Pump gekauft ist. Es ist alles nicht mit fundamentalen Daten erklärbar. Wir haben diesen wahnsinnige Spreizung zwischen Fox News und CNN und allen anderen auf der anderen Richtung. Vielleicht bevor wir jetzt in diese Corona-Zeit einsteigen, lass uns doch noch mal ruhig in die Zeit des Wahlkampfs, Vorwahlkampfs einsteigen. Wie hast du das beurteilt? Was für Argumente haben die Demokraten gehabt, außer den Standardargumenten, dass Trump ein furchtbar schlimmer Mensch ist, der eine Art von Kommunikation mit Menschen hat, die irgendwie nicht dem normalen Westeuropäer entspricht. Wie war die Situation und wie hast du sie eingeschätzt?
Ich weiß, es gibt diesen alten Satz von James Carville. Das war der Kampagnenchef von Bill Clinton und der hat damals gesagt, it's about the economy, stupid. So, es geht einfach in jedem Wahlkampf immer um die Wirtschaft, das ist der Kern vom Kern. Und nochmal die Indikatoren, die Trump ja auch wirklich jeden Tag immer und immer wieder wiederholt hat. I am the Jobs President. Ich bin der Jobs President. Die Arbeitslosenzahlen sind so niedrig wie seit 50 Jahren nicht zuvor. Michael, ich gebe dir absolut recht. Natürlich waren viele von diesen Zahlen auf Pump gekauft. Natürlich hat sich der Lohn von Arbeitern nicht substanziell verbessert über den letzten 30 Jahren. Natürlich ist es so, dass ganz viele Leute im Endeffekt auch in den USA von der Hand in den Mund gelebt haben. Und die ganze Gig Economy im Endeffekt keinerlei Sicherheitsnetz hatte oder keinerlei Savings hatte, dass wenn irgendjemand heute seinen Job verliert, dass er dann noch den nächsten Monat bestreiten kann. Und ich glaube, das führt natürlich auch zu der aktuellen Situation, dass so viele Leute, die jetzt von heute auf morgen von der Ausgangssperre betroffen sind, nicht mehr arbeiten gehen können, dass ihnen im Endeffekt der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und die nicht mehr wissen, wie sie weiterkommen sollen und keine Savings haben, die sie über die nächsten 3-4 Wochen hieven können. Insofern, ich glaube, das, wie gesagt, zeigt einmal, wie groß das Leid ist und wie fundamental natürlich auch das amerikanische wirtschaftliche System davon abhängig ist, dass wirklich einige unfassbar große Profite mit einspielen und wie ungleich oder wie weit die soziale Schere in den USA auch auf ist.
Wie beurteilst du die Rolle der Medien da drüben? Also war das schon immer so, diese Spreizung oder verschärft sich das jetzt durch die Trump-Administration, dieser krasse Gegensatz zwischen Fox News und dem Rest? Ich meine, wir hatten die Tea Party, die gab es auch schon vorher. Wie siehst du die Rolle der Medien drüben?
Die Rolle der Medien ist eine ganz besondere und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir es in diesem Extrem in Deutschland nicht haben. Aber wenn ich mir das Fox News angesprochen, die wirklich 2015, 2016 im Endeffekt auch die Entscheidung getroffen haben, Trump ist das Beste, was unseren Ratings passieren kann. Jeden Tag macht er seine Pressekonferenzen, jeden Tag macht er seine Großveranstaltungen, jeden Tag produziert er wirklich fantastisches TV. Von einem Unterhaltungsfaktor. Und ich glaube, so, was auch immer wir über Trump denken, ja, ich kann ganz offen sagen, ich bin kein großer Fan, aber er macht wirklich gutes Fernsehen. Ich habe es vorhin angesprochen, ich war bei dieser Veranstaltung in Iowa. Und nochmal, das sind teilweise groteske Sachen, die dort gesagt werden. Natürlich, wenn er sich auf die Bühne stellt und sagt, the coronavirus is a hoax. Im Endeffekt ist es eine große Lüge, inszeniert von Demokraten. Nachdem das Impeachment-Verfahren nicht funktioniert hat, versuchen sie mir jetzt diesen Fake-Virus anzuhängen, nur um mich aus dem Amt zu bugsieren. Ne? Wenn du das anschaust, ist es natürlich inhaltlich eine absolute Katastrophe. Aber wenn du Trump zuschaust, wie der über die Bühne geht, wie der die Flagge umarmt und küsst, so, das ist alles sehr, sehr skurril. Aber es ist großartiges Fernsehen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du irgendwo in Iowa sitzt oder in North Dakota oder von mir aus auch in einem Suburb von New York City und sagst dir, was machen wir heute Abend, Schatz? Und du sagst, wollen wir noch mal irgendwas auf Netflix schauen? Oder gehen wir zu der Trump-Veranstaltung mit 25.000 Leuten, wo lauter Hardcore-Maga, Make America Great-Leute da sind. Da ist eine Energie da, die kriegst du sonst auf einem auf einem Jay-Z-Konzert. Insofern, das ist wirklich ein unheimlich hoher Entertainment-Faktor und deshalb verstehe ich auch, warum nicht nur CNN und Fox, sondern im Endeffekt alle anderen Nachrichtensender auch Trump jeden Tag live schalten. Und noch einen letzten Punkt dazu. Ich finde es auch richtig, dass sie ihn live schalten, weil in der Krise wollen Leute natürlich auch vom Präsidenten hören. Genauso wie Leute auch zuschauen, wenn die Kanzlerin vor die Nation tritt. Wir wollen wissen, was da draußen los ist, insbesondere wenn wir so verunsichert sind. Ich glaube nur, dass die Medien einen deutlich besseren Job machen sollten, wirklich ein Fact-Checking auch drüber zu legen und zu schauen, ist es auch irgendwo wahrheitsgetreu, was Trump dort sagt.
Also ich weiß noch, wir haben beim letzten Podcast, Michael und ich haben ja unsere Wette mittlerweile ad acta gelegt, aber wir hatten immer diese Wette laufen, weil die auch sehr emotional belegt war. Ne? Mit wird Trump auch noch nicht nur gewählt, sondern auch noch wiedergewählt. Ich war sehr beeindruckt, das hatte ich dir damals gesagt, dass er nachweislich schon bei seiner Wahl sein Wahlkampfteam 2020 aufgestellt hat. Und das sind für mich Indikatoren gewesen, zu sagen, man hat es dann mit einem Profi zu tun, der weiß, was er tut. Ja. Du hast es jetzt gerade eigentlich in Worte gefasst, die ich bisher so nicht gehört habe und ausgedrückt habe. Er macht gutes Fernsehen. Er macht gutes Entertainment. Und so eine Krise, die ja im Kern auch die Chance hat, alle zu einen, weil man gegen etwas gemeinsam kämpft. Wenn die ein Gesicht bekommt, dann dreht sich ja im Nachhinein, also man weiß ja, die Geschichtsbücher schreibst du danach und nicht das, was dann aktuell berichtet wird. Aber Michael hat schon auch recht, wenn er sagt, es ist unfassbar, mit was dieser Mann dann durchkommt, also über was wir diskutieren. Also das, für mich ist das Gefühl, es hebt dieses Niveau an groteskem Handeln nochmal auf ein neues Level. Ja. Spielt es denn überhaupt noch eine Rolle, was man sagt? Also wo unterscheiden sich dann USA zu Europa oder vor allem auch zu Deutschland ganz massiv, weil hier sieht man ja auch sehr unterschiedliche Tendenzen, wie berichtet wird, ne? Also wer dramatisiert was, wie stark und so. Das würde mich nochmal interessieren.
Christoph, all deine Punkte, also ich kann nur zustimmen. Und du hast vorhin auch schon die Umfragewerte angesprochen. Und deshalb lasse ich da ein bisschen drauf eingehen. Normalerweise in so einer Krise, wie gesagt, kommen die Leute ja zur Regierung zurück. In Deutschland sehen wir es ganz explizit. Ich meine, die CDU in aktuellen Zahlen steht bei 38,5%. Das heißt, die Kanzlerin konnte unfassbar gewinnen. Mhm. Sämtliche Oppositionsparteien sind entweder stagniert oder unten geblieben. Grüne natürlich ein großes Defizit, aber selbst die SPD als Mitregierungspartei konnte so nicht punkten. Und dasselbe gilt natürlich auch für die USA. Es gibt in der Politikwissenschaft einen Begriff, der nennt sich den Rally Around the Flag-Effekt. Also im Endeffekt, wir kommen alle hinter der Fahne zusammen. Und ganz explizit kann man es sehen, natürlich nicht nur nach Pearl Harbor, aber vor allem nach dem 11. September 2001, wo George W. Bush wirklich den Zuspruch der Dekade hatte, wo alle, egal ob
90%, ne? Ja.
Genau, sowohl Republikaner als auch Demokraten gesagt haben, jetzt sind wir Amerika, jetzt stehen wir alle hinter unserem Präsidenten. Und das finde ich wirklich das Interessante. Ja, Trumps Zuspruch ist kurzfristig nach oben geschnellt, vor allem was sein Handling von der Corona-Krise betrifft. Aber ich glaube, da muss man in Vergleich setzen, wie der Zuspruch von den ganzen Gouverneuren war. Ja? Und da sieht man, der durchschnittliche Zuspruch von Gouverneuren in ganz Amerika liegt bei 62%. Trump krabst weiterhin in den Anfang 40% rum. 43%, 44% im Moment in seinem Zuspruch. Insofern zeigt das, dass er die Krise eben auch nicht nutzen kann, weil, glaube ich, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, man kann keinen Spin draufsetzen. Man kann nicht Krisenkommunikation gegen Virus machen. Und ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, den man lernen kann. Man kann nicht einfach so tun, so passiert da draußen nichts. Weil irgendwann fängt jeder an, das in seinem Bekanntenkreis zu spüren, die ökonomischen Ramifications zu spüren und vor allem zu spüren, er selber oder sie selber kommt nicht mehr aus dem Haus raus. Und dann kann der Präsident da vorne sitzen, so viel er will, und sagen, die Demokraten versuchen mir irgendwas unterzujubeln, die Chinesen haben uns den chinesischen Virus hier eingebrockt und vor allem, es ist alles gar nicht so schlimm. So, wenn du selber spürst, dann funktioniert Spin nicht mehr.
Interessant. Das ist echt interessant. Wie würdest du das denn zu Deutschland abgrenzen? Also, weil jetzt
lass uns, Christoph, bevor wir jetzt nach Deutschland kommen, lass uns ganz kurz, wenn es okay ist, nochmal in Amerika bleiben, weil, und auch bevor wir jetzt nochmal wirklich auf die Situation Corona und Wahlkampf eingehen, ich würde gerne nochmal das dazwischen auch nochmal kapieren. Also ich würde gerne nochmal kapieren, wie aus Sleepy Joe wieder der strahlende Joe Biden wurde, wie schnell Bernie Sanders dann doch sich nicht durchsetzen konnte, obwohl er doch sehr forsch angefangen hat, und wie du es erklären kannst, dass einer der erfolgreichsten Unternehmer dieser Welt 1 Milliarde Dollar seines Vermögens in 3 Monaten dafür ausgegeben hat, sich im Fernsehen von einer amerikanischen Senatorin beleidigen zu lassen.
Ja, komplett hat ausziehen lassen, ja. Also gehen wir wirklich nochmal hardcore in diesen Vorwahlkampf rein. Ich glaube, das Wichtige, was man immer wieder berücksichtigen muss, das Ganze, dieser amerikanische Vorwahlkampf, ist auf der einen Seite natürlich ein unfassbares mediales Spektakel, auf der anderen Seite aber einfach auch reine Arrhythmie. Es geht darum, 1991 Delegiertenstimmen zu bekommen auf dem Parteitag der Demokraten und somit dann eben auch gewählt zu werden. Es ist genauso wie bei der CDU, die ihren Parteitag in Hamburg vor ein paar Jahren hatte, wo es darum geht, 1001 Delegiertenstimmen zu bekommen. Ihr könnt euch erinnern, Friedrich Merz gegen AKK. Mhm. Insofern, es ist wirklich eine arithmetische Rechnung. Insofern, es geht dann immer los, fängt an mit Iowa, dann geht's rüber zu New Hampshire und dann kommt irgendwann der Super Tuesday und versuchst, deine Delegiertenstimmen zu bekommen. Jetzt muss man einfach sagen, als ich in Iowa war, und das haben auch die Umfragen reflektiert, das Zentrale, was die Wählerinnen und Wähler in der demokratischen Parteibasis sich gewünscht haben, ist, den Kandidaten oder die Kandidatin aufzustellen, die am besten in der Lage ist, Donald Trump zu schlagen. So, und dann kam Iowa, wir haben es alle mitbekommen, Joe Biden weit abgeschlagen, New Hampshire konnte sich ein bisschen erholen und plötzlich kam dann South Carolina, Bundesstaat im Süden Amerikas, viele Afroamerikaner und die sind alle zur Unterstützung von Joe Biden gekommen. Und zu diesem South Carolina-Wahlkampf, da war der Coronavirus schon durchaus präsent. Und das war auch eben, glaube ich, der Moment, wo viele Amerikaner gesagt haben, oh, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Wollen wir wirklich Experimente machen mit jemandem, der noch nie da war? Wollen wir wirklich ein Experiment auch mit Bernie Sanders versuchen, der sagt, wir wollen einmal die Wirtschaft fundamental umkrempeln oder nehmen wir denjenigen, den wir schon kennen, wo wir wissen, dass er die Erfahrung hat, der uns schon mal durch die Finanzkrise von 2008 durchnavigiert hat in Joe Biden und dann lass uns doch den nehmen, der da am besten in der Lage ist, uns durchzunavigieren. Und ich glaube, das ist dann schlussendlich auch passiert. Insofern, Joe Biden konnte sich dann eben schlussendlich auch durchsetzen.
Was was mich, wenn wir da nochmal reingehen, dann interessiert, ist, dass trotzdem ja Skurrilitäten auch im Vorwahlkampf bestehen. Es gibt ja Bundesstaaten, da muss irgendwie mit irgendwie physischer Präsenz gewählt werden, wo sie sich im Raum aufteilen. Ja. Dann haben die Republikaner verhindert, dass in einigen Staaten Briefwahl funktioniert und sich alle mit Corona in lange Schlangen angestellt haben. So, wie werden denn solche Sachen wahrgenommen? Also warum sitzen da Leute nicht und sagen, sorry, aber das ist doch einfach perfide, was hier abläuft. Das kommt einem ja schon fast vorkriegsähnlich vor.
Ja, Christoph, ganz klar, Politik und Machtinteressen. Ich glaube, es gibt immer einen Grund dafür, warum republikanische Administration oder demokratische Administration dann auf eine bestimmte Art und Weise entscheiden, wie so eine Wahl durchgeführt wird. Republikaner haben natürlich ein Interesse daran, dass die Wahlbeteiligung insbesondere bei Jungwählern oder Wählern aus Minderheiten relativ niedrig ist. Insofern versuche ich natürlich als republikanischer Staat oder Gouverneur es so schwierig zu machen wie irgendwie möglich. Es gibt die ganz klassischen Beispiele und das den Begriff, den man sich merken kann, ist Voter Suppression, also wirklich die Wahlteilnahme niedrig zu halten bei einigen Gruppen. Das heißt, es gibt so die ganz extremen Beispiele, dass du mit deinem Waffenschein dich registrieren kannst und wählen gehen kannst, aber mit deiner Student-ID, mit deiner Universitäts-ID kannst du nicht wählen gehen. Und das soll natürlich ganz klar sein, dass du als Hardcore-Republikaner, Mitglied der National Rifle Association, eben kein Problem hast, deinen Stimmzettel auszufüllen. Aber als junger Wähler, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass du auch einen Demokraten unterstützt, die wollen wir bitte draußen halten. Und da gibt es einen Haufen Beispiele, wie es eben doch durchaus schwieriger gemacht wird für Leute, die einen Job haben, dass am Dienstag zum Beispiel gewählt wird. Alle Wahlen in den USA finden Dienstag statt. Die Wahlbeteiligung wird natürlich nach oben gehen, wenn die Wahlen auch am Sonntag stattfinden, weil Leute einfach nicht von 8 bis 18 Uhr arbeiten müssen an einem Sonntag. Insofern, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Und da sehen wir auch
jetzt... Zuschnitt der Wahlkreise ist auch so ein Thema, ne?
Gerrymandering, Riesenthema. Und da sehen wir jetzt auch, und ich glaube, das ist das Zentrale für den November. Am 3. November wird gewählt. Wir wissen noch nicht, wie die Corona-Pandemie sich bis dahin auch noch ausgebreitet hat, ob es wirklich sicher ist, auch zum Wahllokal gehen zu können. Mhm. Und dementsprechend wäre es halt so wichtig, dass wirklich ein massives Briefwahlmöglichkeiten eingeführt werden. Und das haben wir so in den USA noch nicht.
Das, was ich aber so interessant finde, ist, früher war das so, okay, man analysiert das, guckt das an und es wurde nicht öffentlich drüber geredet. Das ist so ein bisschen wie so, man macht's und man redet nicht drüber. Heute ist es gefühlt so, du packst es halt auch noch auf Twitter mit einem Foto drauf und alle wissen es, so gefühlt. Ja. Und trotzdem wird es gemacht. Das ist irgendwie das, was ich meine mit, es hat ein neues Level erreicht. Es hat ein neues Niveau erreicht.
Ja.
Das finde ich
gut. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das sich durch diese komplette Trump-Präsidentschaft durchzieht. Ich meine, wie viele Skandale gibt es von Trump, die, wenn sie irgendwo in irgendeiner Akte aufgeschrieben würden oder wenn irgendeine E-Mail geleakt wurde, wenn von dem, was Trump gesagt hätte, wenn das rausgekommen wäre, wäre es ein Riesenskandal gewesen. Ne? Dadurch, dass Trump im Endeffekt alle seine Kriminalität fast schon in der absoluten Öffentlichkeit, nämlich im White House Press Room oder eben direkt auf Twitter ausspielt, so ist es nicht mehr, hat es nicht mehr diesen News-Charakter. Und wir sagen,
du kannst es nicht skandalisieren.
Du kannst es nicht skandalisieren, genau. Es ist nie dieser Whistleblower-Effekt dabei, so wow, hier ist was riesig Großes, von dem wir nicht gerechnet haben oder was wir nicht gesehen haben, sondern es ist immer in plain sight, immer in der direkten Öffentlichkeit, alles, was wir da von Trump an Skandalen sehen.
Was bedeutet das für Kommunikation? Wenn wir jetzt auch mal an neue Arbeit, neue Kommunikation und New Work hat ja viel mehr als nur mit Arbeit zu tun. Das haben wir heute in unserer Frage On the Way to New Work auch nochmal gesagt. Es geht um Community, es geht um Zusammenhalt. Lass uns mal den negativen Aspekt davon, über den wir uns alle so aufregen, wegnehmen und einmal bitte drauf gucken. Was heißt das? Kommunikation 2007, gerade Michael, auch du, jetzt auch eine Frage auch in deine Richtung, zu dem, was das jetzt für heute an Kommunikation bedeutet und was man daraus auch mitnehmen kann für sich.
Also ich finde ja, wenn man nochmal wirklich die beiden, den aktuellen Präsidenten, den letzten Präsidenten vergleicht in der Art, wie die kommunizieren. Ne? Was die beide gemacht haben, die haben beide State-of-Art-Technologie genutzt. Also damals der erste Wahlkampf von Obama, der hat aufgesetzt auf einer Social-Strategie und Struktur, die schon ein Vorkandidat 4 Jahre vorher genutzt hat. Der hat sich einen der Top-Guys von Facebook, einen der Co-Founder, geholt und ihn mit 24 zu seinem Chef der Social-Strategie gemacht. Und der hat alles genutzt. Der hat mit jeder Community in jedem Social Media eine andere Art gehabt. Er hat mit Gay Community über deren Themen gesprochen. Er hat es geschafft, diese modernen Instrumente zu nutzen. Er hat Google Trends und Analytics genutzt, um die Themen rauszukriegen. Also er hat State-of-the-Art-Kommunikation gemacht. Und das aber auf eine Art, die ich ja auch glaube, people are good. Ne? Also wir glauben daran, Menschen sind gut, Menschen wollen das Richtige, und er hat Hope anstatt von Fear gemacht. Und dann kommt 8 Jahre später Donald Trump und kehrt das Ganze um und kommt wieder mit Angst, mit die nehmen uns die Sachen weg und wir Amerikaner müssen aufstehen. Und auch der hat, also erstmal glaube ich, wenn man sein Buch liest, sein letztes Buch, was er geschrieben hat, quasi vor der Wahl oder hat schreiben lassen vor der Wahl. Ich habe es nach der Wahl gelesen und ich bin fast umgefallen. Fast derselbe Effekt wie bei Obama. Obama hat auch vorher in seinen Büchern aufgeschrieben, was passieren wird, was passieren muss. Und genauso hat Trump die Themen, über die sich der normale Amerikaner, der eben nicht in der Ost- oder Festküste lebt und auf den Central Park guckt, sondern der irgendwie in diesen Flyover-States wohnt und der immer zu wenig Geld hat, der 8 Kreditkarten hat, wenn er jongliert. Er hat genau diese Themen alle aufgeschrieben, ne? Und hat es dann eben mit einer Fear-Kampagne und mit einer Hass-Kampagne und mit einer Wut-Kampagne und dann noch bessere Ausnutzung, weil man dann auf einmal auf Facebook gesehen hat, wie man mit Advertising, mit bezahlter Werbung Zielgruppen sowas von manipulieren kann, sodass beide Kandidaten das gemacht haben. So. Und die Frage ist jetzt eben, sind die Menschen immer noch so, dass sie über diese Wut und Fear und Hasswelt ansprechbar sind oder muss nicht, so wie das ja auch ein Joe Biden gemacht hat und wie das viele gemacht haben, auch von den Demokraten, dass wir das Volk zusammenhalten müssen, dass wir zusammen agieren müssen, ob das wieder kommt, ob das, was von dir angesprochen ist, Community der Treiber sein wird und Collaboration und wir gemeinsam oder eben dieses ich muss, ne, wenn es mir gut geht, geht es auch anderen gut, ich muss auf meinen persönlichen Wohlstand achten. Das ist, glaube ich, die große Frage.
Also ich schieße nochmal eine Sache nach, um das nochmal zu spezifizieren. Was mich interessiert ist, angenommen, ich als Unternehmen, ne, da wurden ja früher auch oder heute noch Kampagnen gemacht. Man nennt es da eine Kampagne und jetzt erzählen wir sind die Guten, wir benutzen keine Zusatzstoffe und so weiter. Und dann weiß man aber, naja, das ist eigentlich eine Werbung. bei Trump ist ja das Gefühl, genau wie bei Obama das Gefühl war, die sind authentisch. Der eine ist authentisch gut, der andere ist authentisch schlecht. Sagen wir so, der eine ist näher an den Europäern, der andere ist näher an den Amerikanern. Wir sind ja nun keine amerikanischen Wähler, insofern gucken wir aus unserer Bubble drauf. Aber er wirkt in dem, was er tut, sehr authentisch, auch wenn es grotesk ist. Nur ist das ein, und das meine ich damit, hat er damit auch das Feld eröffnet für, ja, du, ich bin halt nicht den ganzen Tag ein gut Mensch, sondern da sind so richtig dunkle Seiten und der steigt da voll durch und voll mit rein und zieht damit das Niveau rauf. Und vielleicht kann das ja jemand nutzen, der authentisch gut ist, mit eben auch seinen Dark Sides. Aber ich habe so das Gefühl, hier öffnet sich ein völlig neuer Raum der Kommunikation, der eben dann nicht mehr Kampagne heißt. Das ist so mein Gefühl.
Ja, vielleicht können wir es versuchen, in zwei Teile aufzudröseln. Das eine ist die Message und der Narrativ und das andere ist die Art und Weise, wie Kommunikation gemacht wird. Mhm. Und Michael, was du beschreibst mit der Community, ja, ein Kandidat, der wirklich seine Community hinter sich versammelt. Ich würde sagen, dass Trump natürlich, genau wie Obama es auch geschafft hat, seine eigene Community, die Make America Great Community hinter sich zu versammeln. Nur Trump ist, glaube ich, anders vorgegangen, als Obama getan hat. Obama hat gesagt, wir sind alle gemeinsam stärker, wenn wir zusammenkommen. Bei Trump war es immer so, dass er gesagt hat, wir versammeln uns nicht hinter einem größeren Ziel, sondern wir müssen uns natürlich auch abspalten. Make America great again at the cost of others. Also es muss ganz klar auch einen Gegner geben. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch wieder, ne? The Chinese Virus. Wenn sich jemand Lust hat in die Facebook Ad Library, es gibt ja auf Facebook diese Library, wo du dir genau anschauen kannst, wer welche Anzeige schaltet. So, Leute können sich mal kurz da reinklicken und nur mal gucken, was sind die aktuellen Facebook-Anzeigen, die Trump schaltet. Sieht man, wo er sie schaltet und vor allem auch mit wie viel Budget dahinter. So, die Hälfte davon ist im Endeffekt zu sagen, dieser Virus kommt aus China. China ist schuld. Und das Zweite ist, und das ist eine ganz explizite Botschaft, dass Joe Biden immer auf der Seite von China stand und dementsprechend gegen Amerika eigentlich stand. Und natürlich ist das nicht faktenbasiert und natürlich ist das auch kontrovers und beziehungsweise konträr zu dem, was Trump selber gesagt hat, wo er gesagt hat, Xi Jinping hat unheimlich effektiv gehandelt, unheimlich transparent gehandelt, hat er noch im Februar und März gesagt. Aber nochmal, Trump funktioniert. Und ich glaube, da ist auch der Beste darin, immer dann am besten, wenn er sagen kann, wir sind auf der anderen Seite und es gibt einen ganz klaren Gegner. Seine Fähigkeit besteht nicht darin, Leute zusammenzubringen, sondern eben zu mobilisieren durch eine extreme Polarisierung. Das so zu dem einen Punkt. Ohne diese Konfrontation kann Trump, glaube ich, keine mobilisierende Botschaft zusammenbringen. Das andere ist, und Michael, du hast gerade gesagt, so am Tag, nachdem Trump eingeschworen wurde, hat er schon seine Wiederwahlkampagne angemeldet. Der Slogan während der 2016-Wahl war Make America Great Again und der Re-Election-Slogan war Keep America Great Again. Das bedeutet auch rein aus einer organisatorischen Perspektive, dass er ab Tag 1 wieder Geld einnehmen konnte für die Wiederwahlkampagne. Und wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut, die letzte Woche rausgekommen sind, Trump hat 170 Millionen Dollar mehr auf der hohen Kante als Joe Biden. Und das macht mir eben schon eine große Sorge. Natürlich, Christoph, hast du recht, dass Joe Biden sagen kann, wir bauen eine Community von Leuten auf, die alle hinter einer positiven Vision von Amerika stehen. Nur wenn jemand so viel Geld hat und so einen Vorteil finanziellen Ressourcen hat, wirklich auch negative Botschaften über dich zu versenden, dann gräbt sich das natürlich auch in unsere kollektiven Mindset rein. Und da kommen die ganzen Facebook-Ads ins Spiel, die genau, du angesprochen hast.
Das ist, wie gesagt, also für mich war das, und Michael, unsere Diskussion haben wir geführt von Anfang an, wo wir uns kennengelernt haben, über Trump hin, Trump her. Und ich hatte immer ganz klar die Devise, ich nehme das Wort Trump öffentlich nicht in den Mund. Das mache ich mittlerweile, um es zu diskutieren, weil ich gesagt habe, jedes Mal ihn erwähnt, pusht ihn. Und ich finde es so interessant, dass in einer Welt, die so transparent ist, das nach wie vor immer noch so funktioniert. Und das war damals eben auch der Punkt, warum ich gesagt habe, okay, das kann nur so funktionieren. Der hat einfach so signifikant mehr Geld und ist dann organisatorisch gut aufgestellt. Wenn jemand sagt, ja, der ist ein Idiot, dann machst du natürlich einen gigantischen Fehler. Einen gigantischen Fehler. Es gibt keinen Idioten, der 170 Millionen mehr einsammelt als der Rest. Das ist schwierig. Das ist natürlich ärgerlich und emotional. Aber aus dieser emotionalen Reaktion heraus funktioniert keine Ableitung für uns. Ich würde jetzt gerne mal den...
Ja, aber...
Ja, sag mal, Michael.
Ich würde gerne genau einhaken. Ja. Bloomberg hat 1 Milliarde in 3 Monaten verballert. Money allein das kann den so. Wahlkampf nein, nicht nein, gewinnen nein. Und wird den Wahlkampf nicht gewinnen. Die Frage ist, und das ist ja eigentlich der Punkt, jetzt haben wir sehr, sehr lange Vorrede gebraucht, ich finde es aber super, dass wir uns da so hingearbeitet haben. Die Frage ist eben, Wie kann ein Joe Biden, der ja wirklich im Wahlkampf echt wieder gewachsen ist und Statur gekriegt hat und wo man gesagt hat, da wächst jemand und in Umfragen auch es hieß, der kann den Trump schlagen, auf einmal in seinem Keller sitzt, selber Risikopatient ist, wie kann der gegen diese Media-Power, und ich schätze diese 170 Millionen, die sind lächerlich gegen die Media-Power, die der hat, weil er jeden Tag eine Stunde live auf allen Sendern ist. Ich meine, das kannst du in Milliarden nicht aufrechnen, was der für Airtime hat. Dadurch, dass er da der Commander in Control ist, der da auf der Brücke steht und das Corona-Schiff durch das Ding fährt, der kann ja reden, was er will. Der kann sagen, oh, wenn wir 3 Millionen Tote haben, sind wir gut. Der kann reden, was er will, und seine Fans sagen, ja geil, der Trump wird uns helfen, dass es nur 2,5 Millionen Tote sind. Hat der überhaupt eine Chance? Also das Geld ist lächerlich. Also ob der 170 Millionen mehr hat, die Silicon Valley Milliardäre werden schon irgendwann dann auch die Schatulle aufmachen für Joe Biden. Ich glaube, dass, wenn es dann in den Wahlkampf geht, wird er auch genug Geld haben. Aber der, kann der das ausgleichen, was der Trump gerade für eine Power durch Corona hat?
Ja.
Das ist das, was ich bezweifle.
Ja, und dieses Bild, das du beschreibst, wie Trump dort im White House Press Briefing Room steht und da wirklich zwei Stunden Pressekonferenz jeden Tag macht. Es gibt in der Politik den Begriff Polyoptics, also die Optik der Politik. Und allein schon, wenn Joe Biden im Keller sitzt, obwohl das mittlerweile ganz gut ausgeleuchtet ist und da auch, Christoph, nicht deine Art von Kamera dasteht, 27 Reds und alles Mögliche.
Endlich aus meiner raus.
Also Joe Biden hat da mittlerweile so ein bisschen Equipment auch zusammengebracht. Aber am Ende ist die Energie, die dort von Joe Biden ausgeht, einfach eine andere. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir alle und vor allem auch viele von den Leuten, die euch zuhören, lernen können. Ich glaube so, wenn du da hinter deiner Webcam sitzt, so mach dir auch ein bisschen Gedanken, wie das aussehen kann.
Danke, oh Julius, danke. Ja, danke, endlich sag's mal einer.
Es ist so absolut zentral. Und nochmal, niemand wird das, egal wer hier zuhört, auch wenn er sich das schönste Studio baut, wird das nicht matchen können, dass die komplette National Press Corps dort sitzt und du mit Dr. Fauci und den ganzen Experten der Regierung hinter dir stehst und mit Erfahren und allem Möglichen. Das ist eine Energie, die kann Joe Biden nicht matchen. Insofern muss er sich natürlich fragen, wie kriege ich trotzdem meine Botschaft raus? Und ich glaube, das hat er bisher noch nicht bekommen. Ich habe da ein paar Ideen, wie das funktionieren könnte. Können wir gleich noch drauf kommen. Aber die große Frage ist, Geld, Michael, du hast es angesprochen, so Michael Bloomberg, knapp 1 Milliarde ausgegeben. Ne? Ja, am Schluss schauen die Leute halt doch auf mehr noch als auf das Geld und die bezahlte Fernsehwerbung, sondern die wollen schauen, kann der Kandidat, der da vorne steht, wirklich meine Frage beantworten? Und die Frage im Moment ist, kommen wir da irgendwie wieder ungeschoren raus? Trump wird sagen, wir müssen einen unfassbar großen wirtschaftlichen Boom wieder hinlegen. Ich habe es geschafft, die größte, beste Economy aufzubauen. Und Sleepy Joe Biden hat einfach nicht die physischen Kapazitäten oder auch die geistigen, um so eine Wirtschaft wieder aufzubauen. Das wird das Kernargument von Trump sein. Biden ist nicht in der Lage, so eine Wirtschaft wieder aufzubauen. Und ich glaube, Biden muss da was dagegen legen und sagen, ich weiß ganz klar, dass ich in dieser Pandemie nicht punkten kann, weil ich kein Amt habe und keine Plattform habe. Insofern muss auch er das Argument machen. Schau mal, ich war da 2008, als der Recovery Act nach der Finanzkrise gekommen ist. Ich weiß, wie es funktioniert und ich kann uns eben auch wieder in eine bessere Zukunft bringen. Eine Zukunft, die für alle funktioniert und nicht nur für die Reichsten der reichen Amerikaner. Ich glaube, das werden die Linien der Argumentation sein von diesem Wahlkampf 2020.
Das sind das auch die Ideen, die du angesprochen hast, die du hast, wo du sagst, okay, was würdest du machen? Weil ich sage, auch das wäre jetzt mal eine interessante Ableitung, weil ich bin schon auch deiner Meinung, wenn du ein Bild schön aussehen lässt, dann signalisierst du höhere Qualität als der Rest.
Absolut. Es war so witzig, als Obama hat ja letzte Woche sein Endorsement für Joe Biden abgegeben, 12-Minuten-Video. Und dann gab es schon ein paar Leute, die auf Twitter geschrieben haben, schön und gut, dass du gesagt hast, du würdest auch Joe Biden unterstützen, aber könntest du ihm nicht statt dem Endorsement einfach nur dein Videoset rüberschicken? Das würde einen riesen Unterschied machen. Da muss ich an dich denken. Ja. So, aber nein, ich glaube, so die Fundamentals, wie so ein Wahlkampf funktioniert, sind ja plötzlich komplett aus den Angeln gehoben.
Ja. Normalerweise würde es jetzt so aussehen, Joe Biden hat die Nominierung bekommen. Normalerweise würde er sich in den Flieger setzen, nach Kalifornien, nach New York fliegen und dort große Fundraising-Galas machen und wirklich 20, 30 Millionen Dollar einnehmen und wirklich seine Schatzkiste auffüllen mit Geld. Das Zweite, was er machen würde, ist, er wird Großveranstaltungen machen. Mit Obama zusammen, mit Oprah Winfrey, mit den ganzen Stars dieser Welt und da 20, 30.000 Leute jeweils ins Stadion reinpacken. Auch das fällt weg. Und das Dritte ist der Haustürwahlkampf. Normalerweise wäre jetzt eine Armee von Freiwilligen, die rausgehen würde und Klinken putzen würde. Und auch da kannst du mir nicht erzählen, dass wenn es bei dir klingelt, dass du irgendeinen Wildfremden jetzt reinlässt und sagst, mit dem möchte ich jetzt mal eine Konversation über Politik haben. Insofern braucht es dort was anderes. Und ich glaube, da kommt es natürlich zugute, nicht nur jetzt hier das ein oder andere Zoom-Meeting zu machen. Darüber wird schon gesprochen. Ich wurde gestern zu einem Fundraiser, zu einem Spendengala über Zoom mit Joe Biden eingeladen, wo man $2,500 zahlen soll, dass man anderthalb Stunden in einem Zoom-Meeting mit Joe Biden ist, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das die skalierenden Effekte hat, die man normalerweise hat. Aber die Frage ist natürlich, wie können wir da auch wieder in datenbasierten Wahlkampf reinkommen? Es gibt die Joe Biden-Unterstützer. Und auch da, falls jemand mit mir zusammen abnerden will, so ladet euch mal die Trump-App runter, ladet euch mal die Joe Biden-App runter. Es ist faszinierend, was da passiert. Und so einer dieser Trends, die wir im Moment sehen, ist, was sich Relational Organizing nennt, also im Endeffekt die Beziehung zu nutzen. Und wenn ihr die Joe Biden App aufmacht, das erste, was sich fragt, ist, log dich doch einfach direkt mit deinem Facebook-Profil ein. Ja? Das zweite, was sagt, ist, synchronisier doch mal dein iPhone oder Android Adressbuch mit uns. Ne? Und plötzlich siehst du halt, Michael und Christoph, bei euch nach euren Liebsten wäre wahrscheinlich sofort der andere in den zweitgewählten Kontakten, die da kommen und wahrscheinlich noch eine Haufen andere Leute. Aber wer in deinem Netzwerk, wen kann man jetzt wirklich direkt ansprechen und nochmal auffordern? Und das ist jetzt das Spannende. Die Joe Biden App zieht diese ganzen Daten aus deinem iPhone, aus deinem Android raus, matcht die einmal gegen die komplette Liste des Elektorats, also jedes einzelnen Wählers in den USA und schaut, wo ist das Potenzial am besten. Das heißt, Michael, wer sind die 20 Leute, die du heute nochmal anrufen kannst, denen nochmal eine SMS schreiben kannst, um im Endeffekt den Outreach für die Biden-Kampagne zu machen? Und die Daten werden natürlich wieder in Echtzeit zurückgefüttert. Das Modell wird besser und effektiver. Und so
schafft es. Das war ja schon bei Obama, in der ersten Obama-App, ne? Gab es das ja schon. Ne?
Und jetzt ist natürlich nochmal supercharged durch deutlich mehr Datenpunkte.
Ja. Was ich aber super interessant finde, und jetzt haben wir doch, müssen wir ganz klar über Corona Times sprechen, vor Corona, nach Corona. Auch die Aussage, die du gerade getroffen hast, ganz viele Präsenzveranstaltungen, wie wichtig das eigentlich bisher war. Und wenn das jetzt wegfällt, wie das auf einmal etwas, so ein ganzes System komplett verändert. Und es ist ja niemand in der Lage, in der Geschwindigkeit das aufzubauen. Also ich sag mal, die Profiteure der Krise sitzen im E-Gaming-Bereich, im Streaming-Bereich, im Komplett-Online-Bereich. Nur da hast du eine Subkultur, die ist nochmal ganz woanders. Die ist nochmal ganz woanders. Wo hatten wir das, Michael, dass in Hongkong sich in einem Spiel die Protestaktivitäten organisieren? Das hatte uns irgendwer erzählt. Es gibt so ein Computerspiel, ein sehr beliebtes, und die Hongkong-Protestbewegung hat sich dann in diesem Spiel getroffen. So Sachen. Und da merkt man jetzt tatsächlich, wie medial fit bist du und wie gut ist dein Team aufgestellt, um das auszuspielen, weil das ich auch so, du kannst sowas nicht kompensieren über ein Zoom-Meeting, das ist völlig grotesk. Völlig grotesk. Da brauchst du komplett neue Wege, nur das wird bis November nicht funktionieren.
No way. Ich glaube, es ist alternativlos, als dass es die Biden-Kampagne hinbekommt, weil Trump hat weiterhin, wie gesagt, sein Press-Briefing-Room und Biden halt nicht. Und ich glaube, so die ersten Versuche, die jetzt von der Biden-Kampagne kommen, wahrscheinlich haben sie bei euch zugehört, auch die haben Podcast gestartet. Das Problem nur ist, dass Biden deutlich lieber antwortet, als Fragen zu stellen. Insofern weiß ich nicht, ob Podcast wirklich das beste Format für ihn ist. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass Biden sagt, wir nehmen uns jede Woche eine andere Celebrity, und die sind ja wirklich fast einschließlich hinter Joe Biden. Montags ist das Gespräch mit Oprah Winfrey. Dienstag ist das Gespräch mit Ellen DeGeneres. Mittwochs ist das Gespräch mit Barack Obama. Ich glaube, da könnte man wirklich Content tagtäglich produzieren, wo man zumindest ein Gegenstück zu der Trump-Show, die jeden Tag veranstaltet wird, auch nach draußen bringen kann. Und das andere, und das, glaube ich, würde ich auch den Oppositionsparteien hier in Deutschland empfehlen, kostenloser Advice, ich weiß nicht, ob der angenommen wird oder nicht, aber es könnte durchaus auch die Möglichkeit geben, so das eigene Schattenkabinett zu haben. Und wir sehen das, wie wichtig es ist, im Endeffekt auch in dieser Krise Content zu haben. Die Bundeskanzlerin hat Dr. Droste, der im Endeffekt omnipräsent ist und uns jeden Tag sagt von einer virologischen Perspektive, was gerade läuft. Armin Laschet hat das ganz clever gemacht, dass er seinen eigenen Virologen hat und sagt, ich habe hier meinen NRW-Virologen gegen den Virologen der Kanzlerin. Natürlich kommt auch noch positiv aus einer Medienperspektive dazu, dass die zwei auch schon mal zusammengearbeitet haben und dass die auch ein Verhältnis miteinander haben. Insofern, auch da ist natürlich irgendwo Konflikt mit eingebaut. Mhm. Und ich glaube, Joe Biden wird auf keinen Fall derjenige sein können, der sagt, wie man aus dieser Corona-Krise, wie man jetzt gerade aktuell vorgehen kann. Was er aber machen kann, so, es muss um die Zukunft gehen. Er kann sagen, wie können wir uns hier wieder rausarbeiten? Insofern, wenn ich Joe Biden wäre, würde ich noch heute ein Kabinett benennen von Economic Advisors, von wirtschaftlichen Experten, die sagen, wie kommen wir aus dieser Krise wieder raus? Und dasselbe würde ich den Grünen auch empfehlen. Und dasselbe würde ich allen anderen Parteien auch empfehlen.
Super zu sagen, clever.
Wir haben jetzt hier 5 wirtschaftskompetente, sozialkompetente, die sagen, was brauchen wir nach der Krise? Weil die Debatte um die Krise wirst du gegen die Bundeskanzlerin nicht gewinnen, die wirst du auch gegen Trump nicht gewinnen. Insofern, wenn ich Joe Biden wäre, hol dir Warren Buffett da rein, hol dir Jeff Bezos rein, hol dir ein paar Leute aus dem sozialen Sektor rein und sag, wie sieht Amerika 2.0 oder 3.0 nach Corona aus? Und ich glaube, das wäre eine Botschaft, wo man jeden Tag auch Content gegen Trump setzen könnte, beziehungsweise auch gegen die Bundeskanzlerin, wenn man nicht in der CDU ist.
Finde ich total super, weil du genau das, was im Moment ja passiert, ne, da hat die Kanzlerin, holt sich diese Leopoldina, wie heißt das genau, diese alte Forschungsgemeinschaft, ich habe mir das noch nicht mal erklären lassen, wie die da innerhalb ausgewählt werden, echt ein cooler Prozess, auch eine ganz coole Einrichtung, aber das Ding ist natürlich angreifbar, es sind fast nur Männer, es sind nur Professoren und du kannst eigentlich, wenn du, und das ist das Gute an deiner Idee, du kannst ja sehen, was macht Trump für Fehler und du kannst immer... Und du musst eben aus dieser Reaktionsschleife rauskommen, dass du kritisierst, was Trump macht, musst deine eigene Welt aufbauen. Das finde ich eine super Idee zu sagen. Du baust ja quasi die Supergroup auf und da sind eben, da sind natürlich die Milliardäre und super Wirtschaftsexperten. Da ist aber vielleicht auch ein Bernie Sanders drin. Da, vielleicht ist man so mutig. Da sind, wie heißt noch diese coole Abgeordnete, die man leider gerade gar nicht hört mit dem
Alexandria Ocasio-Cortez, ja.
Die hat so unfassbar kluge Sachen gesagt. Ich hab mir Videos von der angeguckt. Und dann irgendwie zu gucken, hey, wenn die sagen würden, wir machen so eine Art Think Tank, der zweiwöchentlich tagt und das machst du öffentlich auf CNN als Live-Format. Ne? Also würde auch die Medien voll darauf eingehen, die ja keinen Bock haben, nur den Trump zu haben.
Ja. Also finde ich stark. Super, finde ich sehr, sehr geil, auch muss ich sagen. Und wäre jetzt für mich das Stichwort.
Joe, ich hoffe, du hast jemanden, der dir das übersetzt, diesen Podcast. Und hör dir den genau an.
Ich denke ja auch an die Bundesrepublik.
Lass uns den Schwenk jetzt rüber machen.
Und vielleicht gibt's ja die Idee, da so eine kleine Working Group zusammenzusetzen. Ja.
Lass uns den Schwenk jetzt rüber machen. Was sind die Ableitungen für uns, nicht nur in der Politik, aber eben auch, wir sind super spannend auf Kommunikation gewesen, Bilder, die gut aussehen, Podcasts, die man macht und wie man das dann strukturiert, weil du schaffst das, finde ich, einen Überblick zu geben, der nicht nur dabei hilft zu sagen, ja, schöne Bilder, alles klar, können wir alle drüber schmunzeln, aber ich glaube eben tatsächlich an die Kraft des Bildes und an die Kraft einer guten Stimme. Wie kann man das aber in eine gute Struktur kippen? Das hast du gerade wahnsinnig gut auseinandergepflückt. Was sind dort deine Ableitungen für die Politik, aber eben auch für die Arbeitswelt?
Ja, nochmal, das eine ist natürlich, und ich glaube, das haben wir jetzt in den ersten Wochen dieser Reaktion auf die Pandemie von der Bundeskanzlerin gesehen, wo ich glaube, es einen Teil von Leuten gab, die gesagt hat, wir hätten gerne mehr von ihr gesehen. Und ich glaube, wir können uns an diese Phase erinnern, wo die Kanzlerin fast nicht in Erscheinung getreten ist, bis dann zu dieser Ansprache an die Nation, die, glaube ich, Rekordzuschauerwerte bekommen hat und die, glaube ich, auch durchgehend einfach nur positiv bewertet wurde. Wo man plötzlich eine Kanzlerin gesehen hat, die einem Reassurance gegeben hat und die auch im Endeffekt so eine, ich nenne es Permission Structure, also so eine Erlaubnisstruktur. Wenn ihr das macht, dann können wir vielleicht auch noch Deutschland in einer gewissen Weise offen halten und wir brauchen keine Ausgangssperren. Insofern, ich glaube, in so einem Moment der Krise schauen natürlich alle auf die Leader, auf die Anführer und schauen, wer kann uns hier gut durchnavigieren. Das ist der eine Punkt. Insofern, das gilt jetzt nicht nur für die deutsche Politik, aber ich glaube auch für Unternehmer und Unternehmerinnen, Anführer von Organisationen, dass die natürlich auch dort irgendwo Guidance geben. Aber das Zweite ist, du kannst nicht einfach nur vorne stehen und mit der besten Technik das tollste Bild produzieren. Du musst natürlich schon auch noch irgendwie was sagen. Du musst eine Perspektive geben. Und ich glaube, da schauen die Leute natürlich ganz explizit auch nach Österreich und an Kanzler Kurz. der, glaube ich, immer ein paar Tage vor der Bundesregierung noch dran ist und sagt so, jetzt demnächst lockern wir ein bisschen. Und ich glaube, das ist natürlich die große Herausforderung. Wie schnell lockerst du? Wie schnell willst du auch dabei sein, wenn es darum geht, irgendwelche News zu verkünden? Und wenn ich jetzt auf eine Metaebene gehe, dann denke ich so, hatten wir jetzt diese Zeit, wo wir einfach nur in der Schockstarre waren, ja, wo wir einfach nur Informationen haben wollten, wo wir irgendwo Reassurance haben wollten. Die Zeit ist jetzt, glaube ich, aber langsam vorbei. Und jetzt, glaube ich, kommen wir in so eine Zeit der Polarisierung rein, wo einige sagen, jetzt plötzlich aufzumachen, birgt enorme Risiken. Neue Infektionsketten könnten wieder starten. Und dann gibt es aber auch den anderen Teil, die sagen, meine Güte, ich lebe irgendwo hier in der Fläche. Ich kenne niemanden, der direkt wirklich von Corona betroffen ist, von der gesundheitlichen Perspektive. Bei uns im Ort hat das niemand. Ich merke nur, wie mir mein Betrieb im Endeffekt gerade wegbricht. Und wir müssen aufmachen. Und ich glaube, das ist dieser große Zwiespalt, der jetzt in den nächsten Wochen und nächsten Monaten auch in der Gesellschaft kommen wird. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, nicht nur für die Kanzlerin, aber eben auch für Bürgermeister, für Leute in der Verwaltung, die sagen müssen, ja, wir wollen aufmachen. Wir merken, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Und jetzt müssen wir Gas geben. Und ich glaube, da braucht es einfach, wie ihr es auch oft sagt, Leadership, die uns da durchnavigieren und die auch bereit sind, in harten Zeiten den Leuten vielleicht auch das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Nochmal, kein großer Leader ist irgendwie entstanden, weil er immer nur den Leuten das gesagt hat, was sie hören wollen. Ja. Manchmal braucht es eben auch die Leute, die sagen, ich verlange wirklich von euch unfassbar Großes ab. Das wird aber dann eben in der Geschichte, so wie du es vorhin gesagt hast, Christoph, dann eben auch belohnt.
Das nur das Meisterstück, was uns ja hier gelungen ist, genau in der Bundesrepublik, ein bisschen anders als in den USA, aber schon mal sehr anders als in Frankreich zum Beispiel, wo halt ein Präsident sagt, so wird es jetzt gemacht und dann wird es überall so gemacht. Die Bundeskanzlerin gibt ja nur die Empfehlung und muss dann alle mitnehmen. Das ist ja das Interessante an den Pressekonferenzen. Ich habe es dann neulich mal etwas sarkastisch auf TikTok kommentiert, was dann auch gleich abging, als sie dann mit Söder kam und unserem Oberbürgermeister und erstmal ihre WG aufräumte. Da merkte man dann so, wer ist hier die Mutti im Haus?
Aber, du sitzt da hinten.
Ja, genau. Du sitzt nicht da.
Nee.
Und das war das Ding, also das Ding ging, ohne Scheiß, wir haben das Video gemacht, MP und ich haben das hier geguckt und es ging innerhalb von, ich glaube, einer Stunde auf 40.000 Views, ne? Also es war gigantisch, ja, weil alle so das Gefühl hatten, so, ja, krass. Und da dachte ich nur, das ist jetzt eben echt die Kunst, in einem föderalen System so zu führen, weil wenn jetzt, und das ist jetzt interessant, was du sagst, wenn jetzt es losgeht, dass sich das zerfasert, dann ist es ja wirkliche Polarisierung. Und da ist es ja dann doch deutlich anders, als wenn man gegen einen, Michael, wir hatten das gestern, gegen einen gemeinsamen Feind kämpft wie Napoleon damals, was die Deutschen sehr geeint hat, als sie noch keine Einheit waren. Das finde ich interessant. Also gib mal ruhig ein bisschen den Ausblick, was du jetzt ahnst, was kommt.
Ich wollte gerade die Frage an euch zurückstellen und sagen, ihr hattet ja wirklich schon unheimlich viele Leute hier im Corona Situation Room, natürlich auch im Podcast weiterhin. So, wenn ihr mit Business Leadern, mit Führern von und Anführern von Organisationen redet, was sagen die euch denn? Ist es eher so, dass sie alle sagen, wir wollen vorsichtig sein, wir wollen natürlich die Sicherheit unserer Belegschaft, die Sicherheit unseren Unterstützern in den Vordergrund stellen, aber so, wie stark schachern die auch schon mit den Hufen und sagen so, wir können nicht ewig so weitermachen, wir müssen auch langsam mal wieder aufmachen. Und vor allem, wie kommunizieren die das nach draußen? Habt ihr da so einen Eindruck, wenn ihr so den Querschnitt mal anschaut?
Ja, also ich kann mal anfangen. Also wir haben auch viele Gespräche im Anschluss geführt und ich spüre schon, also was ich ganz groß spüre, ist eben diese Skandalisierung von anderen Stimmen. Ja, wenn jemand sagt, pass auf, wir müssen an die kleinen Unternehmer denken, warum dürfen hier in Hamburg um die Alster alle Leute joggen, wenn man da auf die Wiesen guckt, die liegen da ja mit 3 Meter Abstand, aber es ist genauso voll wie sonst im Sommer. Aber in einem Restaurant mit Abstand geht es nicht. Ne? Diese Existenzen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die da auf der Kippe stehen, sobald du anfängst, darüber zu reden, wirst du sofort als Partyclown angeschimpft. Es gibt eben eine sehr, sehr harte Polarisierung. Du bist entweder für die Menschen oder für die Wirtschaft. Ja. Ich glaube, ich sehe im Moment so einen Versuch, das nicht als einen Konflikt darzustellen, sondern zu sagen, es bedingt sich gegenseitig. Wenn uns die ganzen Wertschöpfungsketten zusammenbrechen und wir dann auch keine Dinge mehr herstellen können, die wir zur Bewältigung der Corona-Krise brauchen, können auch keine Menschen mehr retten. Das heißt, wir müssen etwas finden, was nicht polarisiert. Und ich höre schon jetzt mehr auch die Stimmen von Unternehmerinnen und Unternehmern zu sagen, pass auf, wir müssen Dinge ändern. Wo sind die Konzepte? die unzufrieden darüber sind, dass einfach nur Verbote sind, dass auch die auch unzufrieden darüber sind, dass ja mit ihnen geredet wird wie mit Kindern. Mhm. Na, also es gibt Virologen, die machen andere Vorschläge, die werden nicht gehört. Die Regierung vertraut Herrn Drosten und vielleicht noch zwei anderen. Mhm. Es gibt keinen Diskurs und ich glaube, es gibt eine große Unzufriedenheit darüber, dass nicht diskutiert wird, dass nicht an Lösungen gearbeitet wird. Ne? Also warum, also mein Beispiel, warum hat man nicht ganz von Anfang an gesagt, pass mal auf, wir nehmen uns mal ein Testgebiet, wo vielleicht auch eine Versorgungskapazität ist, die höher ist, und probieren da mal andere Dinge aus, um zu sehen, was passiert. Ist alles nicht passiert. Warum gibt es nicht wirklich repräsentative Testungen auf den Virus, auf den Antikörper in einer 10.000er Stichprobe? Es sind viele Sachen, die Statistiker, die Wissenschaftler aus anderen Bereichen empfehlen, nicht gemacht worden. Und es gibt, ist ein steigender Unmut. Natürlich gehen die Leute nicht damit so nach draußen, wie sie es vielleicht wirklich denken. Es gibt dann ein paar, ne, die FDP positioniert sich da, die kriegen sofort auf die Fresse, so ihr seid doch nur die Spaßpartei. Und dass da wirklich Argumente dahinter stehen, wird oft nicht gesehen. Und ich glaube, das müssen wir hinkriegen, eine Diskussionskultur ermöglichen, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet und auch einfach die anderen Stimmen hört. Ja. Es geht hier nicht darum, aufzurufen zum Widerstand und zum Brechen der Regeln. Natürlich halten wir uns an die Regeln, aber es muss möglich sein, darüber zu reden, Dinge zu ändern. So, das meine
Einschätzung und Beobachtung geht also ich sehe eine ganz große Herausforderung. Ich habe vor Jahren mal diesen 3x3 Newsletter gehabt, den ich immer verschickt habe. Und da war China recht regelmäßig drin und zwar immer mit einem Argument, Geschwindigkeit. Die Chinesen haben eine Geschwindigkeit in der Umsetzung, die wir nicht haben. Und ich sehe ganz einfach, gerade wenn es um Tests geht, um Studien geht und so weiter, ich sehe ja schon, wir sind schnell als Firma und agil. Und ich habe hier meine To-Do-Liste heute Morgen angeguckt und ich habe so viele Ideen, ich kriege die gar nicht umgesetzt und organisatorisch hin. Und wenn ich überlege, wie langsam wir in diesem Land sind, ja, Digitalisierung von Schulen, wo der Druck hoch ist und so weiter, wo Dinge, die eigentlich trivial sind, schlicht zwischen Menschen organisiert werden müssen, sehe ich einfach, wie wir organisatorisch dann, und wir waren ja schon schnell in vielen Bereichen, also verstehe mich nicht falsch, aber ich sehe die Geschwindigkeit als einen ganz großen Faktor, der viele Unternehmen hindert, jetzt zu agieren. Sie kriegen es nicht organisiert. Und die Welt ist eine andere. Und das ist jetzt, bringt mich zum zweiten Punkt. Ich sehe momentan zwei Arten von Unternehmern. Die einen, die merken, ihr Geschäft bricht weg. Und das tut ihnen so weh, weil wenn du dich als Unternehmer mit deinem Geschäft identifizierst, ja, wenn ich ein Video auf YouTube geladen habe und einer sagt, das ist doch scheiße, dann tut mir das in der Sekunde weh. MP ist dann immer völlig entspannt, der sagt, naja, lass ihn auch seine Meinung haben, ist trotzdem ein geiles Video, aber das kann ja einer so und einer so. Dann ist das wie, als wenn dir wird ja literally etwas weggenommen. Ne? Und ob man mir ein Haar ausreißt, was kurz ist, oder dir, was länger ist, das tut gleichermaßen weh. Die reagieren, finde ich, teilweise sehr vorhersehbar. Und dann beobachte ich, gibt es ein paar Unternehmer, die haben erkannt, scheiße, die Welt wird danach eine andere sein. Und ich kann jetzt keine Namen nennen, weil wir teilweise für die ja intern auch helfen, diese Kommunikation rauszubringen, über die Tools zu verteilen und auch Videos aufnehmen und das auch den Teams beibringen. Und ich sehe dadurch einige dieser Videos vorher. Und ich bin beeindruckt von der Kommunikation auf Augenhöhe, also wirklich nicht von so Vater, Sohn oder Kind und Mutter so ungefähr, sondern auf Augenhöhe, respektvoll, ohne jetzt zu wissen, was kommt bei raus, sondern so ein bisschen eher in die Richtung, wir hängen jetzt hier zusammen in dem Boot, ich kann euch das und das und das garantieren, ich kann euch das und das und das zusichern, aber ich habe auch noch nicht die Lösung für alles und das machen wir zusammen. Und das empfinde ich als eine riesige Chance, die hier besteht, ein neues, auch im Hinblick auf New Work und New Community, auch ein neues Miteinander zu schaffen, was ganz klar anerkennt, dass es Führung in Krisensituationen braucht, dass es auch jemand gibt, der die Verantwortung übernimmt, das ist so. Und nicht, warum verdient der Unternehmer so viel Geld, sondern das ist ein Risikokapital, was da drin ist. Aber das ist ganz klar auch dazu gehört, durch diese Phasen zu gehen. Michael hat das mitgekriegt, mich hat das 2 Wochen gekostet, diese neue Realität anzunehmen. Und ich bin da richtig durch Höhen und Tiefen emotional auch durchgegangen und komme da jetzt raus, weil ich sage, ich sehe halt jetzt eine veränderte Welt. Ich habe nicht mehr die Naivität zu glauben, dass dieses Jahr noch irgendwelche Großauftritte von mir stattfinden. Ich habe damit viel Geld verdient. Das ist weg. Das ist schlicht weg.
I hear you. Yeah.
So, und das beobachte ich. Und wie gesagt, organisatorisch in der Politik war ich schon von der Geschwindigkeit beeindruckt. Aber die Chinesen zum Beispiel, sie haben einen Speed. Das ist ohne Worte.
Ja, ich muss ja nur diesen Zeitraffer anschauen, wie die innerhalb von 7 Tagen dieses Krankenhaus hochgezogen haben. Mhm. Und nochmal, der Klassiker ist ja, wenn du dann den Zeitraffer vom BER, vom Flughafen hier in Berlin dagegen laufen lässt. Ne? Ich finde, das bringt es ja wirklich auf den Punkt. Aber Christoph, ich finde deinen Punkt total, total wichtig, weil du auch eben die Kommunikation auf Augenhöhe. Das sind die 3 Sachen, die kann ich euch sagen. Für den Rest habe ich auch noch keine Antworten. Im Endeffekt hast du ja den Kern vom Kern der Rede von der Bundeskanzlerin im Bundestag wiedergegeben, ne? Die auch sagt, wir stehen hier erst am Anfang. Es gibt ein paar Sachen, die wissen wir, aber es gibt noch einen Haufen Fragezeichen und Variablen, für die wir noch keine Antwort haben. Und ich glaube, dass das eben dann auch der Unterschied ist zwischen vielleicht der Art und Weise, wie wir hier in Deutschland unseren kommunikativen Konsens haben, aber eben auch Flughäfen bauen und der Art und Weise, wie in China eben kommuniziert wird. Ab heute bleibt ihr einfach alle zu Hause. In Deutschland wird das irgendwie ausgehandelt. Wenn ihr zu Hause bleibt und Social Distancing betreibt, dann können wir euch vielleicht vor einer Ausgangssperre, können wir die Ausgangssperre noch aufschieben. Wir schauen uns jetzt mal an, direkt das Zitat von der Kanzlerin, wie es dieses Wochenende läuft und dann entscheiden wir in der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag. Insofern ist es ein ständiges Aushandeln mit der Community, mit dem deutschen Volk, anders als einfach nur top-down, Maske auf, bleibt zu Hause, ich sag euch, wenn ihr wieder raus dürft.
Würde das denn überhaupt in einer Demokratie wie der unsrigen funktionieren? Ich sag mal, die einzigen Gesetze, die das erlauben würden, wäre der Notstand und ich glaube nicht, wurde der jemals ausgerufen in der Bundesrepublik? Nein, gab es ja noch nicht.
Also ich meine, es gab ja durchaus große Bedürfnisse, zumindest von Teilen, die sagen, warum mobilisieren wir nicht die Bundeswehr? Alle 2 Panzer. Dass die uns jetzt helfen, diese Corona-Krise irgendwie auch zu bewältigen. Und das ist ja in Deutschland die Vorstellung, dass hier irgendwie Truppenfahrzeuge durch Berlin oder durch Hamburg fahren, die mit Tests helfen oder die Versorgung sicherstellen. Das ist ja unvorstellbar. Das ist dann eben so ein Unterschied wie in China oder anderen Teilen.
Nee, das ist ja bei uns verankert, dass das nicht geht. Wir haben ja diese 4 Gesetze. Notstand, Katastrophenfall, Spannungsfall, Verteidigungsfall. Und der Katastrophenfall, glaube ich, bei der Oderflut war klar, die scheffeln Sandsäcke. Hier kann ich es mir nicht vorstellen. Ich sage einfach nur, weil alle reden immer von Ausgangssperre, wäre das überhaupt möglich in einer Demokratie wie der unsrigen? Ist das überhaupt möglich, eine Ausgangssperre zu verhängen?
Klar.
Ist das so?
Ja, natürlich ist es möglich.
Wie denn? Also in Dubai kann der Scheich sagen, ihr bleibt zu Hause, Punkt. Das ist so. Ist das möglich? Also alle reden immer von Ausgangssperre.
Aber wenn es einen Fall gibt, wo jetzt, ich sag mal, dieses Virus sich so mutiert, dass die Ansteckung noch heftiger wird, natürlich ist das.
Dann müsstest du den Notstand verhängen und dann könntest du es über eine Zeit machen. Nur wenn du, also wie gesagt, also ich sehe, also für mich ist es eher so wie so eine Vorübung, die wir hier gerade machen für, und Michael, du hattest ja mal gesagt, es gibt irgendwie 40 andere Viren, die das Potenzial haben, so zu werden. Und ich finde, die viel größere Gefahr ist, dass wir durch die erfolgreichste Kommunikationskampagne, die je in der Geschichte der Menschheit lief, und Michael, du hast das gesagt, das ist die erfolgreichste Kampagne, die es je gab. Und wir haben die Zahlen gesehen im Vergleich Ebola, HIV zu Corona. Das ist irgendwie Faktor 1000 gewesen oder sowas. Das war unfassbar. Wenn diese Kampagne sich so tief in unser Bewusstsein bohrt, dann haben wir einfach ein neues Verständnis von, so sieht die Realität aus. Und das wird in den nächsten Jahren so bleiben. Und da bin ich bei Michael, wenn wir das nicht aushandeln und austarieren und ausloten, dann wird dieses neue Normal sehr, sehr schwierig.
Mich hat letzte Woche ein Mediziner, 82 Jahre alt, ein sehr renommierter Hamburger Professor, der früher der Arzt von Helmut Schmidt war, der sich jetzt sehr, sehr stark auch da mit dieser Krise beschäftigt, der hat gesagt, er glaubt, dass wir jetzt so gut dastehen im Weltmaßstab, weil wir Deutschen eben sehr gut im Regeln befolgen sind. Mhm. Ne? Und wenn da jemand ist, der sagt, so und so geht's, und er befürchtet, dass wir Deutschen eben in der Phase, wie kommen wir da wieder raus, nicht so gut sind, weil da Flexibilität erfordert ist, auf Augenhöhe kommunizieren, Checks and Balances und eben eine andere Form. Und er befürchtet, dass wir nicht so gut wieder rauskommen, wie wir quasi in den Lockdown reingekommen sind. Das fand ich sehr interessante
These. Das würde ich challengen. Würde ich challengen wollen. Und zwar aufgrund der Dynamik, die bei jüngeren Leuten besteht, von denen ich auch beobachte, sie gehen sehr diszipliniert damit um. Aber sie haben ich beobachte bei meinem Team, die haben ein krasses Augenmaß auf, was ist jetzt vernünftig und was ist möglich. Also, die verhalten sich wahnsinnig erwachsen. Wir hatten gestern einen ein Call, der am Anfang nicht funktioniert hat, weil wir eine veraltete Technologie genutzt haben, weil der Kunde sagte, wir wollen die benutzen. Und mein Team hat unfassbar erwachsen darauf reagiert und gesagt, so Leute, das funktioniert so nicht. Aus den und den und den Gründen gehen wir jetzt folgendermaßen vor, wo du einfach merkst, da ist auch ein anderes Selbstbewusstsein mit den Tools, die du jetzt brauchst, um da rauszukommen, als bei den Älteren. Also ich habe schon das Gefühl, die Älteren müssen jetzt auch schon mal ein bisschen gucken.
Du bist in der Bubble.
Das weiß ich.
Du bist in der Blackboard-Bubble, da ist keiner über 30 außer dir. Und wenn du rausgehst und dir anguckst, wie bockig auch einige Alte rumlaufen und eben du, ich sehe immer noch einen mit einer Atembeatmungsding und Rollator um die Alster gehen, dann siehst du eben, dass es eben
da bin ich bei dir. Nicht
alle gleich
da machen. Bin ich bei dir. Es sind halt trotzdem, deswegen sage ich jetzt, ich glaube, die Zeit der jüngeren Generation, die halt jetzt eben auch diese Sachen einzusetzen weiß, die auch teilweise Geschäftsmodelle haben, die jetzt weiter bestehen, die auch in Nischen unterwegs waren, die man vorher belächelt hat. Das ist eine große Chance. Und deswegen, ich bin da ein bisschen positiv, was das betrifft, dass wir da auch gut rauskommen. Ich war beeindruckt, wie gut wir jetzt durchkommen. Und ich glaube, wir werden noch unsere Herausforderungen haben. Aber ich glaube sehr wohl, wir finden da einen richtig, richtig guten Weg raus.
Ja, lass mich vielleicht dann nur noch ergänzen, einen letzten Punkt. Ich glaube, es steht und fällt mit dem Vertrauen. Christoph, was du gerade beschrieben hast mit deinem Team, die kamen da irgendwie noch mit der 2006-Version von Lotus Notes und wollten darüber ihren Videocall machen. Und dein Team hat halt irgendwie das Vertrauen, dass sie wissen, wir können hier zwischen 10 unterschiedlichen Varianten wählen. Wir schicken den Link zu und wenn die da draufklicken, dann wird es sogar noch mit Microsoft Office 99 gehen. Und das Vertrauen ist einfach bei deinem Team da und deshalb haben die auch dann in der Krise den Schalter umgelegt und das hat wahrscheinlich funktioniert. Und ich glaube, das ist das größte Pfund, das jede Administration, die Bundesregierung oder eben auch in Anführungszeichen eine Organisation hat. Vertrauen mir die Leute. Mhm. Und da geht es zurück zu dem Punkt, Michael, den du gesagt hast, ne? Diese Kommunikation auf Augenhöhe. Ich sag, was ich weiß, spreche aber auch offen aus, was ich nicht weiß. Ne? Das fördert eben dieses Vertrauen und die Sicherheit. Ne? Und sobald die weg ist, dann hast du im Endeffekt alles verspielt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nichts Neues in dieser Krise. Michael, du hast es wahrscheinlich in 1000 Krisenkommunikationskampagnen mit jedem Kunden auch schon durchgespielt. Wenn das Vertrauen weg ist, dann bist du gestrandet. Und ich glaube, das ist der letzte Punkt zu dieser Debatte mit dem, wann machen wir auf, wie schnell machen wir auf, lassen wir die Geschäfte zu und so weiter. Stell dir vor, das Alsterhaus wird irgendwie morgen aufmachen und sagen, genauso offen wie das Bauhaus, jeder kann hier durchgehen und wieder all die Sachen einkaufen. Ich weiß nicht, ob der Laden plötzlich voll wäre. Einfach, weil wir uns unsicher sind, ob wir uns da draußen nicht vielleicht doch anstecken. Und jetzt stell dir vor, die Bundesregierung hätte anders gehandelt, als sie bisher gehandelt hat. Und hätte entweder von heute auf morgen Maskenpflicht eingeführt oder Ausgangssperren eingeführt. So, wenn wir den Schalter dann wieder umlegen wollen und die Wirtschaft langsam wieder ankurbeln wollen, wenn das Vertrauen nicht da ist, dass es wirklich sicher ist, dann hilft uns alles nichts, weil die Geschäfte dann weiterhin auch leer bleiben, weil die Konferenzen leer bleiben und du alleine auf der Bühne stehst. Ne? Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen zentral das Vertrauen wahren, weil sonst können wir auch den Schalter nicht wieder umlegen und auch die Wirtschaft nicht wieder hochfahren.
Vertrauen ist ein wunderschönes Schlussfazit. Jetzt mache ich mal den Timekeeper, wir sind bei über einer Stunde. Julius, wir werden mit Sicherheit dich wieder als Gast haben. Danke für die Initiative. Wann immer du da wieder ein Thema siehst, melde dich bei uns. Wir freuen uns sehr, dich in unserem Freundeskreis zu haben und ich habe ein paar gute Ideen, die ich mit dir nochmal off the record besprechen möchte, zu melden.
Und ich hatte wirklich etliche gute Gute Gedanken heute. Es war wirklich toll, Julius. Vielen Dank.
Klasse euch. Vielen Dank euch beiden. Alles Gute.